Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. In dieser Woche folgt Teil 2 meiner Beschäftigung mit James M. Buchanan, dessen Geburtstag sich am 3. Oktober zum 100. Mal gejährt hat. Ich hoffe, man kann diesen zweiten Podcast auch alleine verstehen. Es ist aber natürlich hilfreich und ich würde mich freuen, wenn die, die es noch nicht getan haben, den ersten Teil aus der letzten Woche vorher hören würden. Wie gesagt, ist aber nicht unbedingt notwendig, denn ich werde heute konkret auf seine Vorschläge oder auf einige seiner Vorschläge, er hat viele Vorschläge natürlich gemacht, für eine verfassungsmäßige Ordnung eingehen, die die individuelle Freiheit schützt. Denn das, und das ist jetzt sozusagen ein wenig eine Wiederholung aus dem ersten Podcast, war sein wesentliches Ziel. Im Gegensatz zu vielen anderen Ökonomen, die, wenn sie Empfehlungen geben, die Steigerung der Wohlfahrt, des Bruttosozialprodukts bestimmter anderer Kennziffern sich zum Ziel nehmen, oder noch allgemeiner gesagt, Ziele, die eine Regierung sich setzt, als Maßstab nehmen, wie erfolgreich eine Politik ist, hat James Buchanan die Aufgabe eines Ökonomen ganz anders gesehen. Natürlich haben Ökonomen und Sozialphilosophen, er war dann zumindest in der zweiten Hälfte seiner Karriere beides, wie viele andere große liberale Ökonomen, wie zum Beispiel auch Hayek, also haben die Aufgabe nach ihm, Ökonomen, die Welt zu erklären, welche Zusammenhänge bestimmten ökonomischen, politischen Entwicklungen zugrunde liegen, wie das Handeln der einzelnen Menschen aufeinander wirkt und was durch bestimmte institutionelle Arrangements passieren kann und was nicht. Und er hat sich mit Verfassungsordnungen beschäftigt, er hat sich aber auch mit den inneren Logiken überhaupt staatlichen Handelns beschäftigt. Und er hat Ratschläge gegeben, Hinweise gegeben, was man tun könnte, Vorschläge gemacht, und zwar nicht, um irgendetwas zu maximieren, sondern um den Menschen das Handwerkszeug an die Hand zu geben, ihre individuelle Freiheit zu schützen und damit auch die demokratische Ordnung zu schützen. Das wird ihm immer unterstellt, dass er das sehr demokratiekritisch gewesen sei. Nein, er wollte eine Ordnung, in der die Menschen tatsächlich demokratisch bestimmen können, wie die Ordnung ihres Lebens aussieht. Aber er wollte die Probleme, die Demokratie und Freiheit miteinander haben, sozusagen die Widersprüche auflösen, indem er eben eine Ordnung schaffen wollte, die in der Demokratie inhärente Mehrheitsentscheidung in Zusammenhang brachte oder den Konflikt auflöste mit der individuellen Freiheit. Denn natürlich kann man durch Mehrheiten sehr stark freiheitsbeschränkende, eigentumsbeschränkende Gesetze beschließen, Regelungen beschließen. Und für ihn hatte die Freiheit absolute Priorität. Er hat sich, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, selber als philosophischen Anarchisten bezeichnet. Es gibt für ihn eigentlich kaum ein Argument, das dafür herhalten kann, die individuelle Freiheit eines Menschen einzuschränken. Seine Freiheit, mit anderen so zu interagieren, wie er oder sie das für richtig halten, auf der Basis von Freiwilligkeit. Er sieht aber auch, dass Menschen zusammenleben, dass es eine politische Ordnung gibt und dass es für diese politische Ordnung eine Grundlage geben muss, nämlich einen Verfassungsvertrag. Er war ein Vertragstheoretiker, er glaubte, dass alle dieser allgemeinen Ordnung zustimmen müssen. Bei allen Praktikabilitätsfragen, die es dabei gibt, glaubte er das und er machte die ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem alltäglichen Kampf in der Politik über irgendwelche Regelungen, Mittelzuteilungen und sonst irgendetwas und der verfassungsmäßigen Ordnung. Er stellte hohe Ansprüche auch an die Wähler. Er untersuchte nämlich deren Anreize, genauso wie er die Anreize der Politiker untersucht hat, die für ihn ganz normale Menschen waren, genauso die Angehörigen im öffentlichen Dienst, die Bürokraten sozusagen. All das sind Menschen mit ihren eigenen Anreizen. Und genauso wie die Wähler, die auch ein großes Interesse an kurzfristigen Umverteilungsgewinnen haben können, die langfristig ihre eigene Freiheit, ihre Eigentumsrechte, ihre Entscheidungsfreiheit massiv einschränken. Hat das Wachstum des Wohlfahrts, des Umverteilungsstaates, in dem Interessengruppen einen immer größeren Anteil dessen, was die alle Menschen erarbeitet haben, einen immer größeren Anteil des Wohlstandes, der geschaffen wurde, umverteilen konnten nach politischen Kriterien beobachtet und hat gesehen, dass das eine immer stärkere Abweichung oder eine immer stärkere Erosion einer Ordnung der Freiheit mit sich gebracht hat. Und seine Aufgabe war es, nicht zu sagen einer Regierung, einem Staat, was eine richtige Politik ist oder gar was richtige Ziele der Politik sein könnten, sondern zu zeigen, welche Folgen politische Entscheidungen haben und wie man vermeiden kann, dass diese Erosion der Freiheit immer weitergeht, die Erosion der Eigentumsrechte. Und er hat sehr viel dazu geschrieben, sehr viel analysiert, zum Beispiel gezeigt, wie langfristige und kurzfristige Interessen gerade bei den Wählern im Widerspruch stehen und wie diese Widersprüche immer weiter verschärft werden, je mehr tatsächlich umverteilt wird. Wie stark dann Interessengruppen Einfluss nehmen können und wie sehr sich dieser Einfluss dann lohnt, wenn so viel umverteilt wird. Er hat gezeigt, dass Politiker sehr viel mehr Interesse daran haben, Leistungen zu verteilen, Wohlstand zu verteilen, sozusagen Wähler zu kaufen, die das auch oft gern annehmen. Und gleichzeitig wenig Interesse daran haben, die Kosten offen zu zeigen. Und drum erheben sie für bestimmte Sachen keine Steuern, sondern verschulden lieber. Nicht sich selbst, Politiker verschulden nie sich selbst, sie verschulden das Gemeinwesen, sie verschulden alle Steuerzahler. Und die merken das natürlich nicht sofort, dass das ein Problem ist, sondern erst dann, wenn die Schulden sich immer weiter anhäufen und wenn Systeme entstehen, die einen immer größeren Teil dessen, was sie selbst erarbeiten, umverteilen. Diese Logik hat er dargestellt in verschiedenen Werken und er hat Vorschläge abgeleitet, wie man das verhindern kann. Aber nochmal, das ist nicht einfach, das hat er auch immer wieder gesehen. Er glaubt, dass die Wählerinnen und Wähler oder die Bürger eines Gemeinwesens sich selbst Fesseln anlegen müssen, sich selbst beschränken müssen in ihren kurzfristigen Interessen daran, im Umverteilungsspiel zu gewinnen und dafür langfristige Regeln, die ihnen langfristig mehr Freiheit, aber auch mehr Wohlstand und mehr Entscheidungsmöglichkeiten schaffen. Sie sich also langfristige Regeln auferlegen müssen. Das war auch die Intention. So hat er das rekonstruiert und gezeigt, der amerikanischen Verfassungsväter und vieler anderer Verfassungsväter. Andererseits hat es eben Entwicklungen gegeben, die zur extremen Expansion sowohl des Umverteilungsstaates als auch des Zentralstaates geführt haben. Und es würde hier viel zu weit führen, auf all diese Vorschläge, die er gemacht hat und auf all die Analysen einzugehen, das kann man selber nachlesen. Es gibt dann zum Schluss noch ein paar Literaturtipps. Aber man kann, und ich werde hier einige Vorschläge, die er gemacht hat, die sehr interessant sind, kurz erläutern. Es sind Vorschläge zum Beispiel für Ergänzungen, Amendments oder Zusätze zur amerikanischen Verfassung. Nun kann man sagen, was interessiert uns die amerikanische Verfassung? Erstens interessiert sie uns geistesgeschichtlich natürlich sehr. Und auch das, was über weit über 200 Jahren nicht so gut funktioniert hat. Vieles hat ja erstaunlich gut funktioniert und funktioniert bis heute an den Regelungen, aber manche ließen sich sehr leicht missbrauchen und aushöhlen von denen, denen die Freiheit nicht so wichtig war, die lieber umverteilen wollten, die lieber Interessengruppen beglücken wollten und sich damit Wählerunterstützung kaufen. Und ich gehe heute mal auf drei Vorschläge ein, etwas breiter, die er selber gemacht hat in einem Aufsatz, den er fürs Cato-Institut geschrieben hat, 2005. Also schon sehr am Ende seines Schaffens. Und der erste kommt uns gleich bekannt vor. Es ist sowas Ähnliches wie eine Schuldenbremse. Oder es ist eine Schuldenbremse. Oder ein Verschuldungsverbot. Er nennt es Fiscal Responsibility. Und er beobachtet, er geht aus von der Beobachtung, die ich eben schon erläutert habe, dass politische Entscheidungsträger, auch Bürokratien, die Verschuldung gern immer weiter nach oben treiben, weil dann die Kosten, die bestimmte politische Maßnahmen, bestimmte Verteilungen, die sie vornehmen, bestimmte Subventionen für bestimmte Gruppen, denen, die dafür bezahlen, nicht so auffallen und damit die Wahlentscheidung nicht so stark beeinflussen. Entschuldigung. Er schlug eine Regel vor, die sagt, dass das der Kongress, kann aber auch einfach Parlament sagen, überall auf der Welt gibt es Parlamente, die Haushalte beschließen, in seiner Haushaltsplanung und in dem Haushalt, den er beschließt, niemals mehr Geld ausgeben kann, als an Einnahmen vorausgesehen wird für dasselbe Jahr. Das ist so etwas wie eine Schuldenbremse. Der sagt, Ausnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn es wirklich außergewöhnliche Ereignisse gibt. Große Kriege, große Naturkatastrophen nennt er hier. Und dann darf es nur mit einer großen Mehrheit beschlossen werden, dass der Staat sich überhaupt verschuldet, dass das zentrale Budget sich überhaupt verschuldet. Er schlägt hier eine Dreiviertelmehrheit vor, die sich, so können wir uns vorstellen, nur relativ schwer herstellen lässt und nur wirklich bei Anwesenheit sehr besonderer Ereignisse, wo man das auch legitimieren kann. Man könnte sich auch noch striktere Regeln vorstellen, ja, also ohne Zweifel. Aber diese Schuldenbremse, das ist etwas, was ihm außerordentlich wichtig war, weil er gerade diese Verschuldung, die Verschuldung von Staaten mit immer höheren Zahlungen, die dann später erfolgen, ist ein großes Problem für die langfristige Stabilität eines Staates, eines Gemeinwesens angesehen hat. Und das wohl zu Recht. Und wir können beobachten, wie heute zwar gern mal die Steuern gesenkt werden, was im Prinzip eine gute Sache ist, aber an den Haushalt, an das Defizit, an die Verschuldung überhaupt nicht rangegangen ist, weil wir haben jetzt wieder eine Phase, die Buchanan schon früher beobachtet hat, in den 70er und 80ern, wo keynesianische Vorstellungen irgendwie überwiegen und gesagt hat, ja, dann investieren wir eben und das ist gut und dann gibt es da noch, da gehe ich irgendwann später nochmal drauf ein, in diesem Podcast, diese ganzen verschiedenen Theorien, die da dranhängen, dass Menschen fälschlicherweise sparen und dann der Staat Geld ausgeben müsse, noch und nöcher, um die Wirtschaft zu stimulieren und dann würde das auch wieder Folgen haben und die Verschuldung würde dadurch sinken. Es wären also geradezu Investitionen, wenn man sich verschuldet. Das ist natürlich alles grober Unfug, das hat Buchanan auch gesehen. Also, er schlägt vor, nur Verschuldung, Neuverschuldung muss man heute sagen, verschuldet sind die Staaten ja von überall genug, auch die Vereinigten Staaten, nur dann, wenn es außergewöhnliche Ereignisse gibt. Das ist etwas, was wir in Deutschland immerhin teilweise umgesetzt haben. Das wäre als eine vernünftige Regelung und eine Beschränkung für das Heranziehen oder für das Heranzüchten immer neuer Staatsaufgaben durch diejenigen, die davon profitieren, dass sie bestimmten Wählergruppen irgendetwas geben, was denen kurzfristig nützt, allen aber langfristig schadet. Dann hat er etwas, was interessant ist, er nennt das ein Nichtdiskriminierungsprinzip. Und das hat gar nichts zu tun mit dem, was wir heute über Diskriminierung und so etwas hören. Oder es hat zumindest wenig damit zu tun. Er hat ein Prinzip im Sinn, was sagt, ein Gesetz, Gesetze dürfen nur beschlossen werden, also eine verfassungsmäßige Regel, die dem Parlament die Beschränkung auferlegt, Gesetze nur dann zu verabschieden, wenn sie nicht gegen eine bestimmte Gruppe diskriminiert. Diskriminieren diese Gesetze. Das geht natürlich auch umgedreht. Sie dürfen auch nicht eine bestimmte Gruppe dann ausdrücklich bevorzugen, denn das heißt im Umkehrschluss, dass andere Gruppen bestimmte Leistungen nicht bekommen. Also positive Diskriminierung ist ja gleichzeitig eine negative Diskriminierung der anderen. Und er behandelt das an verschiedenen Dingen. Es ist eine nicht so einfach einzuhaltende Regel, aber es schließt im Prinzip Subventionen für einzelne Berufsgruppen aus, das nennt er ausdrücklich, für einzelne Industrien. Es schließt im Übrigen auch ein progressives Steuersystem aus. Er macht verschiedene Einschränkungen. Er erläutert dann, dass man zum Beispiel eine staatliche Subvention für Menschen, zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung, für Menschen mit hohem Alter durchaus sich vorstellen konnte, weil alt werden alle. Oder zumindest werden vielleicht wirklich tatsächlich de facto nicht alle tatsächlich alt, aber zumindest ist das nicht ihrem eigenen Einfluss so stark unterworfen wie andere Dinge. Also eine starke Nichtdiskriminierungspolitik. Es darf kein Gesetz geben, das ist Common Sense, wo jemand sagt, das gilt für Angehörige einer bestimmten Nationalität, aber oder einer bestimmten, irgendetwas gilt nur für Angehörige einer bestimmten Nationalität, einer bestimmten Hautfarbe, was auch immer. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn man aber auch, oder sind sich viele einig, wenn man auch oft vergisst, dass eine positive Diskriminierung, eine Privilegierung immer natürlich auch eine Diskriminierung der jeweils anderen ist. So. Aber alle Programme, die irgendjemandem etwas geben oder etwas wegnehmen, weil er einer bestimmten Gruppe angehört, werden damit ausgeschlossen. Das ist sein Nichtdiskriminierungsprinzip. Es ist nur auf den Staat bezogen, nur auf staatliche Programme und auf Gesetze. Und dann hat er ein Prinzip, das nennt sich Natural Liberty, natürliche Freiheit. Und das ist praktisch ganz stark antiregulatorisch. Anti-Nanny-State, Anti-Interventionsstaat in die Wirtschaft. Er sagt, und hier geht er konkret auch auf die amerikanische Verfassung ein, dass der Zentralstaat, ist auch ein Antizentralisierungsinstrument, der Zentralstaat nur dann eingreifen darf, nur dann Gesetze erlassen kann, die den Austausch von Gütern aller Art, Waren, Dienstleistungen, Arbeitskraft innerhalb der Vereinigten Staaten oder innerhalb eines gegebenen Landes regulieren. Er darf nur eingreifen, wenn er Beschränkungen, Eingriffe in den freien Austausch damit verhindert. Das ist auf die EU bezogen, um mal einen Schritt zu machen, den er an anderen Stellen auch ab und zu mal ganz vorsichtig gemacht hat. Er hat sich auch mit der EU beschäftigt. Heißt das, die Zentrale Brüssel darf nur eingreifen in wirtschaftliche Prozesse. Sie darf eigentlich in wirtschaftliche Prozesse selber gar nicht eingreifen. Sie darf überhaupt nur tätig werden, wenn Regierungen oder auch Personen den freien Austausch behindern oder verhindern. Das heißt, Regulierung, damit es den Leuten irgendwie in irgendeiner Weise besser geht oder damit sie bestimmten Gefahren nicht, all das darf es nicht geben. Regulierungen, die den freien Austausch behindern, sondern nur Regulierungen, die Eingriffe in den freien Austausch verhindern. Das ist das, was ihr Natural Liberty nennt. So eine Verfassungsklausel würde natürlich einen großen Teil der ökonomischen Gesetzgebung des Bundes, der großen Zentrale, obsolet machen und geradezu dazu zwingen, bestimmte auch regionale Gesetze außer Kraft zu setzen, weil sie eben den Austausch zwischen einzelnen frei wählenden Subjekten verhindern. Das ist sehr interessant und er geht sogar noch weiter. Er sagt, das wäre übrigens heute absolut anti-Trump, was er da sagt. Er sagt, der Staat darf auch natürlich nicht, der Zentralstaat darf überhaupt nicht den Austausch von freien Menschen, also von allen, mit irgendjemandem außerhalb des Geltungsbereiches irgendwie behindern. Also auch der Außenhandel sollte vollkommen frei sein. Sowohl von Regulierung, was da hin und her getauft wird, freiwillig, als auch von finanziellen Eingriffen. Weil jedes Mal, wenn ein Mensch gehindert wird, mit einem anderen einen Vertrag einzugehen, freiwillig, der andere stimmt auch zu, dann ist das ein Eingriff in die natürliche Freiheit. Darum nennt er das auch Natural Liberty Clause oder Natural Liberty Amendment. Das ist interessant. Also, die sind ihm heilig und sollten allen heilig sein. Wenn zwei Menschen sich freiwillig einigen, irgendetwas zu verkaufen, irgendeine Dienstleistung sich gegenseitig zu erbringen und dafür zu kompensieren mit Geld, mit was auch immer, dann sollen sie das tun. Was war ein kurzer Überblick über drei wichtige Vorschläge? Also erstens, Verschuldung, staatliche Verschuldung nur im äußersten Notfall mit großer Mehrheit, sonst Einnahmen gleich Ausgaben. Das zwingt Politiker dazu, zu zeigen, wo die Kosten sind, wie sie etwas finanzieren. Sie können es nicht einfach. Sie können es nicht einfach über Verschuldung machen. Nicht-Diskriminierung, zweites. Gegen niemanden darf diskriminiert werden, positiv, negativ, durch Gesetze, aufgrund irgendeines Merkmales, sei es denn irgendwie ethnisch oder so etwas, oder sei es die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe oder sonst irgendetwas. Drittens, und das geht, entschuldige, ich komme nochmal zurück zu zweitens, es geht hier um staatliche Gesetze. Es darf keine Gesetze geben und auch keine staatlichen Handlungen, die diskriminieren. Und jede Subvention einer bestimmten Gruppe diskriminiert natürlich die anderen, die bezahlen. Es gilt auch für die Bezahlerseite. Er kritisiert immer wieder über sein ganzes Werk, dass irgendwie die bezahlt, die Seite derer, die bezahlen und die Seite derer, die profitieren, in der Politik so strikt getrennt werden, sodass die, die etwas bekommen, und zumindest in der Argumentation, denken, naja, das kommt irgendwie vom Staat, nicht, dass es von konkreten Menschen kommt und dass gegenüber den Menschen, die zahlen, verschleiert wird, wofür ihr Geld gebraucht wird. Und die denken, naja, wir bezahlen ja für eine gute Sache. Dass es da aber ganz klare Trade-offs gibt und ganz klare Zahlungsströme von Gruppen zu anderen Gruppen oder von Angehörigen von Gruppen zu Angehörigen anderer Gruppen, das wird verschleiert und das ist im Interesse der Politiker. Und dafür brauchen wir einen Verfassungsvertrag, um das so weit wie möglich einzuschränken. Denn natürlich sind wir alle gerne eher auf der finanziellen Gewinnerseite als auf der Verliererseite. Und drittens, die natürliche Freiheit. Der Staat darf überhaupt in freiwillige Austauschprozesse nicht eingreifen und Er hat als Gesetzgeber nicht die Pflicht, diese Prozesse zu regulieren, zu behindern, sondern jeden Eingriff in diese Prozesse zu verhindern. So, das wäre sein dritter Verfassungszusatz. Das wären Vorschläge als Maßstäbe auch für uns, die außerordentlich wichtig wären, um Gesetzgebung hier in Deutschland, in Europa, überall auf der Welt zu beurteilen. Das sind natürlich jetzt, das ist wahr, nur sehr kursorisch, was ich hier gemacht habe, aber ich denke, über diese drei Punkte kann man gut nachdenken. Und dann gebe ich zum Schluss noch ein paar Literaturempfehlungen. Ich denke, wenn man sich nicht mit fachökonomischen Details befassen will, ist das lesbarste Buch und das beste Buch, in dem man zu ganz vielen Aspekten etwas findet, Freedom in Constitutional Contract, Perspectives of a Political Economist, kann man auch noch kaufen, ist von 1977. Das ist sozusagen, da geht er auf große Teile der Diskussion ein. Ich stelle das auch nochmal online, kann man auf meinem Twitter-Account sehen. Also ich heiße da bei Twitter genau, wie ich wirklich heiße, Sascha Tam, findet man. Und dort findet man, es ist ein wunderbar geschriebenes Buch, es sind einzelne Aufsätze, aber es ist auch in einem Zusammenhang miteinander und da findet man zu vielen Fragen wirklich etwas. Kann ich nur empfehlen. Wer es noch kürzer will, dem empfehle ich natürlich Regeln für eine freie Gesellschaft, James Buchanan, Brevier von 2014, von Steffen Hendrich und mir, kann man auch noch kaufen, steht schon auf meinem Twitter-Account, kann man bei Amazon auch noch. Und da ist es auf Deutsch und da haben wir versucht, wirklich ganz kurz mit Zitaten von ihm so seine Grundideen zusammenzufassen. Da geht es um Ziel und Methoden, um das Thema Freiheit und Herrschaft, um die Public Choice Theory, um die Verfassungstheorie. Sind auch ein paar andere Zitate noch drin, was andere über ihn gesagt haben und so weiter. Und wer wirklich ins Detail gehen will, der kann sich erstens natürlich die Gesamtausgabe kaufen in 20 Bänden und kann vielleicht, wenn man ins Detail gehen will, viele interessante Einzelüberlegungen zum Funktionieren unserer Demokratie, auch zur Public Choice Theory und so etwas zu sehen, der könnte vielleicht Band 3 dieser Gesamtausgabe lesen, The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy. Hat er zusammen mit Gordon Tullock geschrieben. Da lernt man unglaublich viel im Detail. Es ist manchmal ein bisschen formal, aber eher selten. Und da geht es zum Beispiel um Kosten von Entscheidungen, um den unterschiedlichen Zeitrahmen bei Entscheidungen, um Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit von Kosten und so etwas. Das kann ich also nur empfehlen. Und ansonsten freue ich mich wie immer über Kommentare, freue mich über jeden, der sich ein bisschen mit Buchanan beschäftigt und daraus irgendetwas lernt, irgendetwas für seine politische Bewertung, seine geistige Bewertung der Welt heute, kann nur sagen, alles von ihm ist eine sprachlich eine große Freude zu lesen. Es ist wirklich, es hat fast alles, was er geschrieben hat, auch einen philosophischen Anspruch. Er versucht, die Welt zu erklären und er versucht, sie etwas besser zu machen, ohne den Menschen irgendwie vorzuschreiben, welche Werte sie haben müssten. Er sagt im Übrigen auch, und damit schließe ich jetzt, dass dieses Natural Liberty Amendment, was ja ein ganz radikales Freiheitsargument hat, kein Argument für eine bestimmte Wirtschaftsform oder gar für eine bestimmte Wirtschaftstheorie ist. Er begründet es einfach moralisch. Der Staat hat nicht das Recht einzugreifen. Dann, wenn zwei Menschen freiwillig, ohne äußeren Zwang, sich einigen, irgendetwas zu tauschen, zu kaufen, zu verkaufen oder so. Das ist also in vieler Hinsicht dann ganz faszinierend zu lesen. Ich empfehle das allen nochmal und freue mich beim nächsten Mal, wenn es ein anderes Thema gibt, diesmal kein so theoretisches, es wird auch nur ein Teil sein, aber ich freue mich schon aufs nächste Mal in der kommenden Woche, wenn Sie wieder hereinhören bei Asozial, meinem Podcast. Und sage bis dahin Tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tam. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.